Als sich im 6. und 7. Jahrhundert die großen Völkerwanderungen über Europa hinwegzogen, erreichten auch slawische Stämme den Balkan. Unter ihnen befanden sich die Serben, deren genaue Herkunft und Wanderungswege bis heute von Historikern diskutiert werden. Klar ist jedoch, dass sie in einer Zeit großer Umbrüche auf eine Region stießen, die zuvor unter der Herrschaft des Oströmischen, also Byzantinischen Reiches, gestanden hatte. Viele Gebiete waren durch Kriege und Abwanderungen entvölkert, was den Slawen die Ansiedlung erleichterte. Die Serben siedelten sich vor allem im zentralen Balkanraum an, in Teilen des heutigen Serbien, Montenegros, Bosniens und Kroatiens. Ihre Gesellschaft war noch stammesmäßig organisiert. Sie lebten in kleineren Gemeinschaften, betrieben Viehzucht und einfache Landwirtschaft. Im Gegensatz zu den städtisch geprägten byzantinischen Gebieten waren ihre Strukturen dezentral, was ihnen zwar eine große Flexibilität, aber auch politische Zersplitterung brachte. Die Begegnung mit dem Byzantinischen Reich war prägend. Einerseits standen die Serben im Konflikt mit den kaiserlichen Truppen, die ihre Gebiete zurückgewinnen wollten, andererseits kam es auch zu Austausch und Einflussnahme. Sprache, Kultur und vor allem Religion wurden langfristig stark durch Byzanz geprägt. Besonders die Christianisierung sollte später eine entscheidende Rolle für die Identität des serbischen Volkes spielen. Diese erste Phase der Ansiedlung war also ein Fundament, auf dem sich die spätere serbische Staatlichkeit entwickeln konnte. Noch waren die Serben ein loses Stammesvolk ohne zentrale Führung, doch aus diesen Anfängen erwuchs nach und nach eine politische Einheit, die im Mittelalter ihre Blütezeit erleben sollte. Man könnte sagen, in den Wäldern und Tälern des Balkans legten die frühen Siedler den Grundstein für das serbische Volk, das sich trotz fremder Mächte und ständiger Bedrohungen eine eigene Identität bewahrte und langsam zu einem festen Bestandteil der europäischen Geschichte wurde. Christianisierung. Im 9. Jahrhundert begann eine entscheidende Wende in der Geschichte der Serben, die Christianisierung. Bis dahin lebten sie nach heidnischen Bräuchen, ehrten Naturgötter und pflegten Stammesrituale, die eng mit ihrem Alltag und ihrer Umwelt verbunden waren. Doch mit dem zunehmenden Einfluss des Byzantinischen Reiches und der Missionierung durch dessen Gesandte wurden die Serben Teil einer Entwicklung, die nicht nur ihre Religion, sondern ihre gesamte Kultur und Politik grundlegend veränderte. Die Missionare, die vom byzantinischen Kaiserhof ausgesandt wurden, brachten nicht nur das Christentum, sondern auch Schrift, Bildung und ein neues Weltbild in die Region. Besonders bedeutsam war das Wirken der Brüder Kyrill und Method, die für die Slawen das erste Alphabet entwickelten und biblische Texte in eine für sie verständliche Sprache übersetzten. Damit legten sie den Grundstein für eine eigenständige slawische Kirchen- und Schrifttradition, die auch die Serben prägte. Die Annahme des Christentums war jedoch nicht nur eine religiöse Frage, sondern auch ein machtpolitisches Instrument. Für die serbischen Stammesfürsten bot die neue Religion die Möglichkeit, ihre Herrschaft zu festigen und ihre Position gegenüber Byzanz, aber auch gegenüber anderen Völkern zu stärken. Durch die Eingliederung in die christliche Weltgemeinschaft erhielten die Serben nicht nur Anerkennung, sondern auch Zugang zu byzantinischer Kultur, Kunst und Verwaltung. Mit dem Glaubenswechsel wandelte sich auch die Gesellschaft. Alte Rituale verschwanden langsam, Kirchen und Klöster entstanden, die zu Zentren des Wissens und der Schriftkultur wurden. Gleichzeitig wurde die Verbindung zu Byzanz enger, was nicht selten zu Abhängigkeiten führte, aber auch kulturelle Blüte mit sich brachte. So markierte das 9. Jahrhundert nicht nur den Beginn einer neuen Religion, sondern den eigentlichen Startpunkt der serbischen Kultur, wie sie bis heute besteht. Aus einem heidnischen Stammesvolk wurde ein christliches Gemeinwesen, das sich stärker organisieren konnte und nun eine klare geistige und kulturelle Identität entwickelte. Erstes serbisches Fürstentum. Im 9. Jahrhundert beginnt sich im Gebiet des heutigen Serbiens eine erste feste politische Ordnung herauszubilden, die in den Quellen meist als Fürstentum Rascien bezeichnet wird. Dieses frühe serbische Staatswesen entwickelte sich in einer Zeit, in der der Balkan ein ständiger Schauplatz geopolitischer Auseinandersetzungen war. Das Byzantinische Reich beanspruchte kulturelle und religiöse Vorherrschaft, während das expandierende Bulgarische Reich versuchte, seine Macht nach Westen auszudehnen. Zwischen diesen beiden Großmächten suchten die serbischen Stämme eine eigene Position zu finden und begannen, sich zu einer einheitlicheren politischen Gemeinschaft zu formen. Als zentrale Gestalt dieser Phase gilt Fürst Vlastimir, der etwa zwischen 830 und 850 regierte. Unter seiner Herrschaft kam es erstmals zur Konsolidierung mehrerer serbischer Stämme zu einem politischen Verband, der nicht nur auf Stammesloyalität, sondern auf einem übergeordneten Fürstentum beruhte. Vlastimir verstand es, durch militärische Stärke und geschickte Bündnisse den Einfluss der Bulgaren zurückzudrängen, die versuchten, das junge serbische Gebilde zu unterwerfen. Seine Erfolge gegen die bulgarischen Herrscher stärkten das Selbstbewusstsein der Serben und legten den Grundstein für eine eigenständige politische Entwicklung. Gleichzeitig traten die Serben stärker in den Kontakt mit Byzanz, das einerseits als Bedrohung, andererseits als Kulturvermittler wahrgenommen wurde. Byzantinische Einflüsse machten sich in der Verwaltung, in der Kriegsführung und schließlich auch in der Religion bemerkbar, was die Christianisierung im 9. Jahrhundert erleichterte. Vlastimir und seine Nachfolger schufen damit Strukturen, die über das rein Stammesgebundene hinausgingen. Befestigte Zentren, erste Ansätze einer Verwaltung und eine dynastische Herrschaft, die von der Loyalität einzelner Familien abgelöst wurde. Das Fürstentum Rascien war damit der erste historische Rahmen, in dem die Serben als politische Einheit auftreten konnten. Auch wenn es in den folgenden Jahrhunderten durch äußeren Druck und innere Konflikte mehrfach bedroht und geschwächt wurde, bildete diese Epoche den Ausgangspunkt für alle späteren serbischen Reiche. Vlastimirs Name steht deshalb bis heute symbolisch für den Beginn der serbischen Staatlichkeit, ein erstes Fundament, auf dem die Serben ihre Identität als eigenständiges Volk auf dem Balkan errichteten. Nemanjić-Dynastie. Die Herrschaft der Nemanjić-Dynastie im 12. bis 14. Jahrhundert gehört zu den glanzvollsten Kapiteln der serbischen Geschichte und markiert den Übergang Serbiens von einem kleinen Fürstentum zu einer regionalen Großmacht. Gründer dieser Dynastie war Stefan Nemanja, der ab 1166 an die Macht gelangte und mit eiserner Entschlossenheit die Grundlagen für ein geeintes serbisches Reich schuf. Er trat in einer Zeit auf, in der der Balkan ein politisches Schachbrett der Mächte war. Das Byzantinische Reich, das Königreich Ungarn und das Bulgarische Zarenreich kämpften um Einfluss, während lokale Fürsten versuchten, ihre Unabhängigkeit zu wahren. Inmitten dieser Spannungen gelang es Nemanja, die serbischen Gebiete unter seiner Führung zu vereinen und damit den ersten wirklichen Nationalstaat der Serben aufzubauen. Stefan Nemanja war ein geschickter Stratege. Durch Kriege gegen seine Rivalen, aber auch durch geschickt geführte Bündnisse, erweiterte er seine Machtbasis erheblich. Er stärkte die Zentralgewalt, schwächte den Einfluss des Adels und sorgte dafür, dass die Monarchie eine feste Grundlage erhielt. Gleichzeitig verstand er, wie wichtig die Religion als identitätsstiftende Kraft war. Indem er den Einfluss der serbisch-orthodoxen Kirche ausbaute und zahlreiche Klöster stiftete, verband er seine Herrschaft mit einer sakralen Legitimation. Gegen Ende seines Lebens trat er sogar selbst ins Kloster ein, wo er den Mönchsnamen Simeon annahm. Ein Schritt, der ihn in den Augen der Nachwelt zu einer beinahe heiligen Gestalt machte und bis heute in der serbischen Erinnerungskultur tief verankert ist. Nach seinem Rückzug aus der Politik übernahmen seine Söhne die Herrschaft und führten sein Werk fort. Besonders bedeutsam war sein Sohn Rastko, der als heiliger Sava bekannt wurde. Er verzichtete auf weltliche Macht und widmete sich dem geistlichen Leben. Durch sein Wirken als erster serbischer Erzbischof gelang es ihm, eine eigenständige serbische Kirche zu gründen, die von Byzanz unabhängig war. Diese Autokephalie verlieh Serbien nicht nur religiöse Selbstbestimmung, sondern auch eine neue Form der Legitimität, die eng mit dem Nemanjić-Staat verbunden war. Die Allianz von weltlicher Herrschaft und kirchlicher Autonomie wurde so zu einem Fundament der serbischen Identität. Die Blütezeit der Dynastie setzte sich im 13. und 14. Jahrhundert fort. Könige wie Stefan Uroš, der zweite Milutin, oder Stefan Dečanski bauten nicht nur ihre Territorien aus, sondern ließen auch großartige Bauwerke errichten, die das kulturelle Erbe Serbiens bis heute prägen. Klöster wie Gračanica, Studenica oder Visoki Dečani gelten als Meisterwerke der mittelalterlichen Architektur und sind heute UNESCO-Welterbestätten. Diese Bauwerke waren nicht nur Ausdruck religiöser Frömmigkeit, sondern auch politische Symbole der Macht, die Serbien als christliches Königreich in die Reihe der großen Mächte Europas stellten. Die Epoche der Nemanjić-Dynastie ist daher bis heute in Serbien mit einem goldenen Glanz umgeben. Sie steht für politische Macht, religiöse Selbstständigkeit, kulturelle Kreativität und architektonische Meisterwerke. Kaum ein anderes Kapitel der serbischen Geschichte wird so sehr verklärt wie diese Ära, in der das mittelalterliche Serbien auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Die Erinnerung daran prägt nicht nur das nationale Selbstverständnis, sondern wirkt auch in die moderne serbische Kultur und Politik hinein. Königreich Serbien. Als im frühen 13. Jahrhundert Stefan Nemanjić, Sohn des mächtigen Großjupans Stefan Nemanja, den Königstitel erlangte, begann eine neue Ära in der serbischen Geschichte. Bisher war das mittelalterliche Serbien ein Fürstentum gewesen, das seine Macht durch geschickte Bündnisse, Heiratsverbindungen und die Unterstützung der orthodoxen Kirche festigen konnte. Doch 1217 wurde das Land durch die Erhebung Stefans zum König endgültig in die Reihe der anerkannten christlichen Königreiche Europas aufgenommen. Dieser Schritt war von enormer symbolischer und politischer Bedeutung. Serbien trat nun sichtbar in die Gemeinschaft der christlichen Herrscher ein und behauptete seinen Platz zwischen den großen Mächten der Region, dem Byzantinischen Reich, Ungarn und dem sich neu formierenden Bulgarien. Stefan Nemanjić, auch bekannt als Stefan der Erstgekrönte, erreichte die Königswürde nicht allein durch militärische Stärke oder diplomatische Manöver, sondern auch durch eine geschickte kirchenpolitische Strategie. Er ließ sich vom Papst in Rom krönen, was einerseits den Rückhalt der westlichen Kirche sichern sollte, gleichzeitig aber Spannungen mit Byzanz hervorrief, das traditionell Einfluss auf die serbischen Länder ausübte. Dieser Schritt war Ausdruck einer doppelten Orientierung. Serbien stand geografisch und kulturell an der Schnittstelle zwischen Ost und West, und Stefan nutzte diese Lage, um die Unabhängigkeit seines Reiches zu festigen. Wenig später wurde durch die Bemühungen seines Bruders, des heiligen Sava, die serbische Kirche vom Patriarchat von Konstantinopel gelöst und zu einer eigenständigen autokephalen orthodoxen Kirche erhoben. Damit besaß Serbien nun nicht nur einen anerkannten König, sondern auch eine eigenständige geistliche Führung. Eine Kombination, die das Fundament für eine starke nationale Identität bildete. Unter Stefan Nemanjić entwickelte sich das Königreich zu einem stabilen Staat, der Handel und Kultur förderte. Die Lage an wichtigen Handelsrouten zwischen der Adria, dem Balkan und dem östlichen Mittelmeer brachte Wohlstand und Austausch mit verschiedenen Kulturen. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Klöster und Kirchen, die bis heute zu den bedeutendsten Zeugnissen serbischer Kunst und Spiritualität zählen. Politisch konnte Stefan das Reich gegen äußere Bedrohungen behaupten und interne Strukturen festigen, so dass seine Nachfolger auf einem soliden Fundament aufbauen konnten. Die Erhebung zum Königreich war daher mehr als nur ein formaler Akt. Sie markierte den Übergang Serbiens von einem regionalen Fürstentum zu einer anerkannten Macht im mittelalterlichen Europa. Stefan der Erstgekrönte legte damit den Grundstein für die kommenden Jahrhunderte serbischer Staatlichkeit und öffnete den Weg für die Blütezeit unter der Nemanjić-Dynastie, die das Land zu einer kulturellen und politischen Großmacht auf dem Balkan machen sollte. Serbisch-orthodoxe Kirche. Im Jahr 1219 erlebte Serbien ein Ereignis von größter Tragweite, das nicht nur die religiöse, sondern auch die politische und kulturelle Entwicklung des Landes für Jahrhunderte prägen sollte. Die Gründung einer unabhängigen serbisch-orthodoxen Kirche. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Kirche in Serbien der Autorität des Patriarchats von Konstantinopel unterstellt und somit Teil des byzantinischen Einflussbereichs. Doch durch das diplomatische Geschick und die spirituelle Autorität von Sava, dem jüngsten Sohn des Großjupans Stefan Nemanja und Bruder von König Stefan, dem Erstgekrönten, gelang es, eine entscheidende Wende herbeizuführen. Sava reiste nach Nikaja, wo sich das byzantinische Exilpatriarchat nach dem vierten Kreuzzug niedergelassen hatte, und erreichte dort die Anerkennung einer selbstständigen, sogenannten autokephalen Kirche für Serbien. Er selbst wurde zum ersten Erzbischof gekrönt. Diese Entwicklung hatte eine doppelte Wirkung. Einerseits festigte sie die politische Unabhängigkeit Serbiens, das sich nun nicht nur durch seinen König, sondern auch durch eine eigene, unabhängige Kirche legitimieren konnte. Der König und die Kirche bildeten fortan eine enge Allianz. Während der König die weltliche Macht repräsentierte, garantierte die Kirche die religiöse und moralische Legitimität der Herrschaft. Andererseits stärkte die Autokephalie auch das nationale Bewusstsein der Serben, die nun eine eigene geistliche Institution besaßen, die unabhängig von äußeren Einflüssen über die Glaubensfragen und die Organisation des kirchlichen Lebens entschied. Unter der Leitung von Erzbischof Sava begann ein intensiver kultureller und religiöser Aufschwung. Er organisierte die kirchliche Verwaltung, gründete neue Diözesen und förderte die Ausbildung von Priestern und Mönchen. Zahlreiche Klöster, wie das Kloster Studenica oder Hilander auf dem Berg Athos, wurden zu geistigen und kulturellen Zentren. Dort entstanden liturgische Texte, Übersetzungen, Chroniken und Kunstwerke, die eine eigenständige serbische Tradition formten. Die Kirche übernahm zudem eine wichtige soziale Funktion, indem sie Armenfürsorge, Bildung und Krankenpflege organisierte. Die Autokephalie von 1219 war damit ein Meilenstein, der Serbien nicht nur geistlich, sondern auch politisch in eine neue Dimension führte. Die Einheit von Staat und Kirche gab dem jungen Königreich eine Stabilität, die es befähigte, den wechselnden Bedrohungen durch Byzanz, Bulgarien oder Ungarn standzuhalten. Zugleich wurde die serbisch-orthodoxe Kirche zu einem dauerhaften Symbol der Identität, das selbst in den Zeiten der Fremdherrschaft, etwa unter osmanischer Herrschaft, über Jahrhunderte hinweg erhalten blieb. Noch heute gilt der heilige Sava als eine der prägendsten Figuren der serbischen Geschichte und als Schutzheiliger des serbischen Volkes, dessen Wirken den Grundstein für die kulturelle und geistige Selbstständigkeit Serbiens gelegt hat. Blütezeit unter Stefan Dušan. Die Herrschaft von Stefan Dušan von 1331 bis 55 markiert die wohl größte Blütezeit in der mittelalterlichen Geschichte Serbiens. Unter seiner Führung erreichte das serbische Reich eine Ausdehnung und Machtfülle, die es nie zuvor und auch nie wieder in diesem Maße erlebte. Nachdem Dušan zunächst seinen Vater Stefan Dečanski entthront hatte, übernahm er die Krone und begann eine Phase militärischer Expansion und politischer Konsolidierung. Mit Entschlossenheit und strategischem Geschick führte er erfolgreiche Feldzüge gegen das geschwächte Byzantinische Reich, das durch innere Bürgerkriege zerrissen war. Schritt für Schritt eroberte er große Teile Makedoniens, Thessaliens, Epirus und Thessaloniki, so dass Serbien zu einer dominierenden Macht auf dem Balkan aufstieg. Im Jahr 1346 nahm Dušan schließlich den Kaisertitel an und ließ sich in Skopje zum Zaren der Serben und Griechen krönen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass er nicht nur als König eines einzelnen Volkes, sondern als Herrscher eines multiethnischen Reiches gesehen werden wollte. Diese Kaiserkrönung war mehr als eine politische Geste. Sie stellte Serbien in eine Reihe mit dem Byzantinischen Reich und signalisierte den Anspruch, die Nachfolge des in Auflösung begriffenen Ostroms anzutreten. Gleichzeitig wurde auch die serbisch-orthodoxe Kirche aufgewertet, indem ihr Oberhaupt den Rang eines Patriarchen erhielt. Damit schuf Dušan die religiöse Grundlage für sein erweitertes Kaiserreich und verstärkte das Prestige Serbiens gegenüber den Nachbarn. Die Blütezeit unter Dušan brachte zudem eine kulturelle Hochphase. Zahlreiche Klöster, Kirchen und Festungen entstanden oder wurden ausgebaut, darunter das Kloster Visoki Dečani, das noch heute zu den bedeutendsten Bauwerken des serbisch-orthodoxen Erbes gehört. Malerei, Literatur und Architektur entwickelten sich unter byzantinischem Einfluss, aber mit unverkennbar serbischen Zügen. Serbien war nicht nur militärisch mächtig, sondern auch ein Zentrum geistigen und kulturellen Lebens auf dem Balkan. Allerdings barg Dušans Expansion auch Gefahren. Sein Reich umfasste verschiedene Völker und Religionen, von orthodoxen Serben über Griechen bis zu Albanern und Bulgaren. Diese Vielfalt machte eine einheitliche Verwaltung schwierig und schuf Spannungen. Außerdem konnte er seinen Anspruch, Konstantinopel selbst einzunehmen und damit die Krönung seines Lebenswerks zu vollenden, nicht mehr verwirklichen. Sein überraschender Tod 1355 führte zu einem Machtvakuum, das seine Nachfolger nicht ausfüllen konnten. Rasch zerfiel das Kaiserreich in rivalisierende Fürstentümer und Herzogtümer, was die serbische Machtstellung auf dem Balkan entscheidend schwächte. Trotz dieses schnellen Niedergangs nach seinem Tod bleibt die Epoche Stefan Dušans als Höhepunkt serbischer Geschichte in Erinnerung. Er schuf ein Reich, das zu seiner Zeit den gesamten Balkan dominierte und hinterließ ein Erbe, das sowohl in kultureller als auch in rechtlicher Hinsicht bis heute Bedeutung hat. Seine Gestalt verkörpert die Ambition, Serbien in den Rang einer Großmacht zu erheben. Eine Ambition, die tief im kollektiven Gedächtnis des serbischen Volkes verankert ist. Dušans Gesetzbuch. Das sogenannte Dušans Gesetzbuch, das im Jahr 1349 erstmals erlassen und 54 erweitert wurde, gilt als eines der wichtigsten Rechtsdokumente des mittelalterlichen Europa und als Fundament für die innere Ordnung des serbischen Kaiserreiches. Stefan Dušan hatte sein Reich in den Jahren zuvor durch Eroberungen enorm vergrößert. Mit neuen Territorien, die Griechen, Bulgaren, Albaner und andere Volksgruppen umfassten, entstand ein Vielvölkerstaat, der eine klare, übergreifende Rechtsordnung brauchte. Das Gesetzbuch war seine Antwort auf diese Herausforderung. Es sollte nicht nur das Miteinander von Adel, Kirche und einfacher Bevölkerung regeln, sondern auch die Autorität des Kaisers festigen und die Verwaltung vereinheitlichen. Inhaltlich war das Werk stark vom byzantinischen Recht geprägt, das seit Jahrhunderten im östlichen Mittelmeerraum galt. Doch Dušan ließ es an die spezifischen Bedürfnisse seines Reiches anpassen. So enthielt das Gesetzbuch Vorschriften über kirchliche Angelegenheiten, etwa die Rolle und die Rechte des Patriarchen, die Pflichten der Geistlichen und die Privilegien der Klöster. Auch das Verhältnis zwischen Staat und Kirche wurde festgelegt, wobei die serbisch-orthodoxe Kirche eine zentrale Stütze der Herrschaft blieb. Gleichzeitig regelte das Gesetzbuch das Leben des Adels, der durch zahlreiche Privilegien abgesichert wurde, aber auch in die Pflicht genommen war, dem Kaiser treu zu dienen und militärische Unterstützung zu leisten. Ein wichtiger Teil des Gesetzbuchs behandelte das alltägliche Leben der Bevölkerung. Bauern wurden in ihrer Abhängigkeit von Grundherren klar definiert, aber auch in gewissen Rechten geschützt, um ihre Arbeitskraft für die Landwirtschaft zu sichern. Städte und Handwerker erhielten Vorschriften, die Handel und Produktion regulierten. Strafen für Verbrechen wie Diebstahl, Verrat oder Mord wurden präzise festgelegt und waren oft drakonisch. So sollte Ordnung gewahrt und die Sicherheit im Reich gestärkt werden. Auch das Militärwesen wurde geregelt. Wer dem Heer nicht diente, obwohl er dazu verpflichtet war, konnte mit harten Sanktionen rechnen. Besondere Bedeutung hatte das Gesetzbuch, weil es ein Bild vom mittelalterlichen serbischen Reich vermittelt, das weit über die politischen Ereignisse hinausgeht. Es zeigt eine Gesellschaft, die stark hierarchisch gegliedert war, in der der Kaiser an oberster Stelle stand, gefolgt von Kirche, Adel, Bürgern und Bauern. Gleichzeitig verdeutlicht es den Anspruch Dušans, sein Reich nach klaren, schriftlich fixierten Regeln zu führen, ein Schritt, der Modernität erkennen lässt und Parallelen zu den großen Rechtskodifikationen anderer europäischer Reiche jener Zeit aufweist. Auch nach Dušans Tod blieb das Gesetzbuch in Gebrauch, wenn auch das Reich bald zerfiel. In späteren Jahrhunderten wurde es von serbischen, bulgarischen und sogar montenegrinischen Herrschern übernommen und angepasst, sodass sein Einfluss weit über die Epoche hinausreichte, in der es entstanden war. Für Historiker stellt es bis heute eine der wichtigsten Quellen dar, um das Rechtsverständnis, die soziale Struktur und die politischen Ambitionen des mittelalterlichen Serbiens zu verstehen. Schlacht auf dem Amselfeld. Die Schlacht auf dem Amselfeld im Jahr 1389 ist eines der bekanntesten und zugleich folgenreichsten Ereignisse in der serbischen Geschichte. Sie fand am 28. Juni auf dem Kosovo-Polje, dem sogenannten Amselfeld, nahe der heutigen Stadt Pristina statt und gilt nicht nur als militärisches Aufeinandertreffen, sondern als mythisches Schlüsselereignis, das das serbische nationale Bewusstsein tief geprägt hat. Auf der einen Seite stand Fürst Lazar Rebeljanovic, der es nach Jahren innerer Zersplitterung geschafft hatte, eine Koalition aus serbischen Adligen und deren Vasallen zu vereinen. Ihm zur Seite standen wohl auch bosnische Truppen sowie kleinere christliche Kontingente. Auf der Gegenseite stand das Osmanische Reich unter Sultan Murad I., dessen Ziel es war, seine Herrschaft auf dem Balkan auszuweiten und die christlichen Fürstentümer endgültig unter seine Oberhoheit zu bringen. Der Verlauf der Schlacht ist bis heute von Mythen, Legenden und widersprüchlichen Quellen überlagert. Sicher ist jedoch, dass es sich um ein erbittertes und verlustreiches Gefecht handelte. Fürst Lazar wusste, dass er gegen eine zahlenmäßig überlegene und militärisch hochorganisierte Macht antrat. Dennoch entschied er sich, Widerstand zu leisten, weil er die Unterwerfung unter die Osmanen als Verrat an seinem Glauben und an der serbischen Freiheit sah. Seine Entscheidung, in die Schlacht zu ziehen, wurde später in der nationalen Erinnerung als heroisches Opfer dargestellt, als bewusste Wahl, das himmlische Reich über das irdische zu bevorzugen. Ein zentrales und bis heute sagenumwobenes Ereignis war der Tod des osmanischen Sultans Murad I. Nach serbischer Überlieferung gelang es einem Ritter namens Miloš Obilić, sich in das osmanische Lager einzuschleichen und den Sultan zu töten. Manche Legenden sagen mit einem Dolch, andere mit einem Schwert. Historiker streiten darüber, ob dieses Ereignis tatsächlich so stattfand oder ob es sich um eine spätere mythische Ausschmückung handelt. Doch für die serbische Kultur wurde Obilić zu einer Symbolfigur des Heldenmuts, der bereit war, sein Leben im Kampf gegen eine übermächtige Kraft zu opfern. Trotz dieses angeblichen Erfolges blieb das Schlachtenglück nicht auf serbischer Seite. Die Osmanen konnten ihre zahlenmäßige Überlegenheit ausspielen. Fürst Lazar geriet in Gefangenschaft und wurde schließlich hingerichtet, viele seiner Krieger fielen, und das serbische Heer zerstreute sich. Die osmanischen Verluste waren ebenfalls schwer, so dass sie das serbische Gebiet nicht sofort vollständig unterwerfen konnten. Dennoch war die Schlacht langfristig ein Wendepunkt. Das serbische Fürstentum verlor seine militärische Schlagkraft und geriet zunehmend in die Abhängigkeit von den Osmanen, bis es im Laufe des 15. Jahrhunderts vollständig in das Osmanische Reich eingegliedert wurde. Noch bedeutender als die unmittelbaren politischen Folgen war die symbolische und geistige Wirkung der Schlacht. In der serbisch-orthodoxen Kirche wurde Fürst Lazar schon bald als Märtyrer verehrt, der nicht für Macht oder Ruhm, sondern für den Glauben und die Nation sein Leben geopfert hatte. Der Mythos, dass Lazar vor der Schlacht von einem Engel die Wahl zwischen dem irdischen Reich, Sieg, Ruhm und Macht, und dem himmlischen Reich, ewiger Ruhm im Glauben, angeboten bekam, wurde zum zentralen Narrativ der nationalen Erinnerung. Er soll sich für das himmlische Reich entschieden haben, womit die Niederlage zu einem Sieg des Geistes verklärt wurde. Dieses Motiv prägte über Jahrhunderte die serbische Kultur. Volkslieder, Epen, Gedichte und religiöse Texte griffen die Ereignisse immer wieder auf, füllten die Lücken der historischen Überlieferung mit poetischen Bildern und schufen eine kollektive Erinnerung, die weit mehr Gewicht hatte als die nüchterne historische Realität. Die Gestalten von Fürst Lazar, Miloš Obilić und anderen Helden des Amselfeldes wurden zu nationalen Ikonen, deren Geschichten bis heute im kulturellen Gedächtnis Serbiens lebendig sind. Der 28. Juni, Vidovdan genannt, wurde zu einem Schlüsseldatum in der serbischen Geschichte und Symbolik. Spätere Ereignisse, wie die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand 1914 in Sarajevo, fanden bewusst an diesem Tag statt, um sich auf die Tradition des Amselfeldes zu beziehen. Damit entwickelte sich die Schlacht auf dem Amselfeld zu mehr als einer historischen Schlacht. Sie wurde zu einem Mythos von Identität, Opferbereitschaft und dem Kampf um Freiheit, der über Jahrhunderte hinweg das Selbstverständnis der Serben prägte und bis heute politische wie kulturelle Bedeutung besitzt. Osmanische Herrschaft. Als die Osmanen im 15. Jahrhundert ihre Vorherrschaft auf dem Balkan weiter ausbauten, geriet auch Serbien zunehmend unter ihren Einfluss. Nach der Schlacht auf dem Amselfeld, die trotz unklarer militärischer Bewertung in der kollektiven Erinnerung der Serben als nationale Katastrophe verankert ist, verlor das serbische Fürstentum Schritt für Schritt seine Unabhängigkeit. Die osmanische Expansion verlief unaufhaltsam und im Jahr 1459 fiel schließlich Smederevo, die damalige Hauptstadt des serbischen Reiches. Mit diesem Ereignis endete die Eigenstaatlichkeit Serbiens für mehrere Jahrhunderte und das Land wurde Teil des Osmanischen Reiches. Die osmanische Herrschaft brachte tiefgreifende Veränderungen in Politik, Gesellschaft und Kultur. Serbien wurde in das Verwaltungs- und Steuerwesen des Reiches integriert. Viele Gebiete unterstanden nun osmanischen Gouverneuren, den sogenannten Beys. Das islamische Rechtssystem und die osmanische Bürokratie prägten zunehmend das Leben. Christen mussten hohe Abgaben entrichten, während muslimische Einwohner zahlreiche Privilegien genossen. Besonders belastend war die sogenannte Knabenlese, Devschirme, bei der christliche Kinder zwangsweise rekrutiert, zum Islam konvertiert und in die Eliteeinheiten der Janitscharen eingegliedert wurden. Dies führte zu großem Leid, aber auch zu einer tiefen Abneigung gegenüber der osmanischen Herrschaft, die in der serbischen Erinnerungskultur bis heute nachwirkt. Gleichzeitig gelang es der serbisch-orthodoxen Kirche, ihre Bedeutung als identitätsstiftende Institution zu bewahren. Klöster und Kirchen blieben Zentren des Glaubens und der Kultur, wo alte Traditionen gepflegt und überliefert wurden. Geistliche spielten eine entscheidende Rolle dabei, das nationale Bewusstsein am Leben zu erhalten, auch wenn politische Eigenständigkeit nicht mehr existierte. In den Bergen und abgelegenen Regionen hielten die Menschen an ihren Bräuchen fest und erzählten epische Lieder über Fürst Lazar und andere Helden, die das Volk daran erinnerten, dass Serbien einst ein stolzes, unabhängiges Reich gewesen war. Die osmanische Herrschaft über Serbien dauerte mehrere Jahrhunderte und war geprägt von Unterdrückung, aber auch von Anpassung und stillem Widerstand. Bauern litten unter der schweren Steuerlast, doch immer wieder erhoben sich Aufstände, die jedoch meist blutig niedergeschlagen wurden. Trotz der langen Fremdherrschaft gelang es den Serben, ihre Sprache, ihren Glauben und ihr Nationalbewusstsein zu bewahren. Dies sollte im 19. Jahrhundert, in der Zeit der nationalen Erhebungen und Befreiungskämpfe, eine entscheidende Rolle spielen, als das Volk begann, die jahrhundertelange osmanische Dominanz abzuschütteln und den Traum von einem unabhängigen Staat wiederzubeleben. Erster serbischer Aufstand. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Lage der serbischen Bevölkerung unter der osmanischen Herrschaft besonders angespannt. Die osmanischen Janitscharen, die eigentlich als Elitesoldaten dem Sultan dienten, hatten sich in den serbischen Gebieten zunehmend verselbstständigt. Sie traten als grausame lokale Machthaber auf, unterdrückten die Bevölkerung, erhoben willkürliche Steuern und verübten Gewalttaten. Die Missstände erreichten 1804 einen Höhepunkt, als die sogenannten Dahis, eine Gruppe von abtrünnigen Janitscharen, ein Blutbad unter serbischen Adligen und Priestern anrichteten, um mögliche Widerstandsführer im Voraus auszuschalten. Dieses Ereignis, bekannt als das Massaker der Fürsten, löste unter den Serben eine Welle der Empörung aus und wurde zum unmittelbaren Auslöser des Aufstands. Angeführt wurde die Erhebung von Đorđe Petrović, besser bekannt als Karađorđe, Schwarzer Georg, einem charismatischen Bauernsohn, der rasch zum Symbol des Widerstands wurde. Mit seiner Führung formierten sich serbische Milizen, die zunächst erfolgreich gegen die Janitscharen vorgingen und bedeutende Siege errangen. Bald weitete sich der Aufstand zu einem breiteren Befreiungskrieg gegen die osmanische Herrschaft aus. Unterstützung erhielten die Serben auch von Russland, dass im Zuge seiner Rivalität mit dem Osmanischen Reich politisches und militärisches Interesse am Balkan zeigte. Diese Hilfe verlieh dem Aufstand zeitweise Rückhalt, doch die politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere die napoleonischen Kriege, verhinderten eine dauerhafte und konsequente Unterstützung. Während des Aufstands gelang es den Serben, eine eigene Verwaltung und erste staatliche Strukturen aufzubauen. In Belgrad entstand ein provisorisches Zentrum, Schulen und Gerichte wurden eingerichtet, und es entstand die Vision eines wiedererstarkten serbischen Staates. Doch trotz dieser Erfolge war die militärische Lage schwierig. Osmanische Truppen drangen immer wieder tief ins Land vor, und ohne dauerhafte äußere Hilfe war der Aufstand nicht zu halten. 1813 griff das Osmanische Reich mit großer Härte durch. Die serbischen Gebiete wurden zurückerobert, viele Aufständische getötet, und Karadjordje musste ins Exil nach Österreich und später ins Russische Reich fliehen. Obwohl der erste serbische Aufstand blutig niedergeschlagen wurde, war er ein historischer Wendepunkt. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten hatten die Serben in großem Maßstab die osmanische Herrschaft herausgefordert und eine nationale Erhebung gewagt. Die Erinnerung an den Mut und die Opferbereitschaft der Kämpfer, ebenso wie an die Vision eines freien Serbiens, blieb lebendig. Nur wenige Jahre später sollte daraus der zweite große Aufstand hervorgehen, der schließlich den Weg in die Unabhängigkeit ebnete. Zweiter Aufstand. Nach der blutigen Niederschlagung des ersten serbischen Aufstands schien die Hoffnung auf ein freies Serbien zunächst zerschlagen. Die osmanische Herrschaft kehrte mit voller Härte zurück. Zahlreiche Dörfer wurden verwüstet, Anführer des Aufstands hingerichtet oder ins Exil gezwungen, und die Bevölkerung war erneuten Repressionen ausgeliefert. Dennoch erlosch der Gedanke an Selbstbestimmung nicht. Im Gegenteil, die Erfahrungen der Jahre 1804 bis 1813 hatten den Serben gezeigt, dass ein organisierter Widerstand möglich war und dass die osmanische Macht keineswegs unerschütterlich war. In dieser angespannten Lage trat Miloš Obrenović als neuer Führer hervor. Anders als Karadjordje, der für eine kompromisslose militärische Konfrontation stand, setzte Miloš auf eine geschickte Kombination aus Widerstand, Verhandlungen und politischem Kalkül. Im Frühjahr 1815, als die osmanische Gewalt unerträglich wurde, rief er in der Stadt Takovo zum erneuten Aufstand auf. Dieser zweite serbische Aufstand begann zunächst mit militärischen Aktionen gegen lokale osmanische Garnisonen. Doch anstatt die Konfrontation bis zum Äußersten zu treiben, bemühte sich Miloš gleichzeitig um Verhandlungen mit den osmanischen Behörden. Die Kämpfe waren heftig, aber weniger umfassend als beim ersten Aufstand. Miloš verstand es, diplomatische Kanäle zu nutzen und die geopolitische Lage geschickt einzuschätzen. Das Osmanische Reich war zu diesem Zeitpunkt geschwächt, nicht zuletzt durch Kriege gegen andere Mächte, und konnte sich keine endlosen Auseinandersetzungen im serbischen Kernland leisten. So kam es bald zu einem Kompromiss. Die Serben erhielten eine weitgehende innere Autonomie, auch wenn sie formal Teil des Osmanischen Reiches blieben. Miloš wurde als Ferschar, Fürst von Serbien, anerkannt und übernahm de facto die Rolle eines Herrschers, während die Osmanen nur noch eine begrenzte militärische Präsenz behielten. Dieser Durchbruch war von enormer historischer Bedeutung. Zum ersten Mal seit dem Ende des mittelalterlichen serbischen Reiches hatten die Serben wieder ein eigenes politisches Zentrum und eine eigene Verwaltung. Miloš begann mit dem Aufbau einer serbischen Verwaltung, förderte Bildung und wirtschaftliche Entwicklung und legte damit den Grundstein für einen modernen serbischen Staat. Gleichzeitig führte die Machtkonzentration in seiner Person auch zu einer autoritären Herrschaft, die später Spannungen auslöste. Doch für die damalige Zeit war sie ein notwendiger Schritt zur Stabilität. Der zweite Aufstand markierte also nicht nur eine militärische Erhebung, sondern auch eine kluge politische Neuorientierung. Miloš Obrenovics Fähigkeit, zwischen Rebellion und Diplomatie zu balancieren, verschaffte Serbien einen historischen Vorteil. Die Autonomie, die damals erkämpft und verhandelt wurde, bildete die Grundlage für die allmähliche Loslösung vom Osmanischen Reich und den Weg zur vollen Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert. Fürstentum Serbien. Nachdem der zweite serbische Aufstand unter Miloš Obrenović den Serben weitgehende Autonomie verschafft hatte, begann eine neue Phase der politischen Konsolidierung. Bereits zwei Jahre später nahm diese Entwicklung konkretere Formen an, als das Fürstentum Serbien unter osmanischer Oberhoheit etabliert wurde. Damit entstand ein Gebilde, das zwar noch nicht völlig unabhängig war, aber erstmals seit Jahrhunderten wieder über stabile Strukturen eigener Verwaltung und Führung verfügte. Miloš Obrenović spielte dabei die Schlüsselrolle. Er verstand es meisterhaft, die Interessen der Serben mit den politischen Realitäten des Osmanischen Reiches zu verknüpfen. Während er nach außen Loyalität gegenüber dem Sultan demonstrierte, baute er im Inneren ein immer stärkeres serbisches Machtzentrum auf. Die osmanischen Garnisonen zogen sich zunehmend auf einige wenige Festungen zurück, während Miloš de facto die vollständige Kontrolle über Verwaltung, Steuerwesen und Rechtsprechung übernahm. Für die Bevölkerung bedeutete dies eine spürbare Verbesserung. Sie war nicht länger den willkürlichen Übergriffen osmanischer Behörden ausgeliefert, sondern stand nun unter einer eigenen, wenn auch autoritären serbischen Führung. Das Jahr 1817 war aber auch von politischen Weichenstellungen geprägt. Miloš sorgte für die Konsolidierung seiner persönlichen Macht. Er ließ potenzielle Rivalen ausschalten, darunter auch Karadjordje Petrović, den Anführer des ersten Aufstands, der aus dem Exil zurückgekehrt war. Mit dessen Tod wurde die Vorherrschaft der Dynastie Obrenović endgültig gesichert, was für die kommenden Jahrzehnte die politische Landschaft Serbiens prägen sollte. Trotz der formalen Abhängigkeit vom Osmanischen Reich wuchs das Selbstbewusstsein der Serben. Der Status als Fürstentum ermöglichte die Entwicklung eigener Institutionen, den Aufbau einer Verwaltung und die Festigung einer nationalen Identität, die sich immer stärker von der osmanischen Herrschaft abgrenzte. Internationale Beobachter, vor allem in Russland und Österreich, erkannten die strategische Bedeutung dieses neuen serbischen Staatsgebildes, was Serbien schon bald in das geopolitische Ringen der Großmächte hineinziehen sollte. So markiert das Jahr 1817 den entscheidenden Übergang. Serbien war noch kein unabhängiger Staat, aber es war auch nicht länger eine bloße Provinz unter osmanischer Kontrolle. Das Fürstentum bildete die notwendige Grundlage, auf der in den kommenden Jahrzehnten die rechtliche Anerkennung der Autonomie und schließlich die volle Unabhängigkeit aufgebaut werden konnten. Es war der Beginn einer neuen Epoche serbischer Staatlichkeit nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft. Internationale Anerkennung. Der Berliner Kongress von 1878 gilt als eine der entscheidenden Wegmarken in der serbischen Geschichte und als der Moment, in dem die jahrhundertelange Sehnsucht nach staatlicher Eigenständigkeit endgültig Realität wurde. Der Hintergrund dieses historischen Ereignisses war der Russisch-Türkische Krieg von 1878. In dem Russland die Osmanen schwer geschlagen und die völlige Zerschlagung ihrer Herrschaft auf dem Balkan vorbereitet hatte. Für Serbien, das sich auf die Seite Russlands gestellt hatte, war dieser Krieg eine entscheidende Gelegenheit, die seit Jahren verfolgten Ziele: vollständige Loslösung vom Osmanischen Reich und Anerkennung als souveräner Staat durchzusetzen. Im Vorfeld hatte der Vertrag von San Stefano im März 1878 bereits die Unabhängigkeit Serbiens festgeschrieben. Doch die europäischen Großmächte, allen voran Großbritannien und Österreich-Ungarn, misstrauten den weitreichenden Ergebnissen dieses Vertrages, da er Russland zu viel Einfluss auf dem Balkan gegeben hätte. Daher wurde ein internationaler Kongress in Berlin einberufen, unter der Leitung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Hier wurden die Grenzen und die Zukunft des Balkans neu verhandelt, und Serbien stand im Zentrum dieser Gespräche. Am Ende bestätigte der Berliner Kongress die volle staatliche Unabhängigkeit Serbiens. Es war die völkerrechtliche Anerkennung dessen, was innenpolitisch längst vorbereitet war. Serbien war nicht länger ein Vasallenstaat, sondern trat als souveränes Königreich auf die Bühne der internationalen Politik. Zudem erhielt Serbien bedeutende territoriale Zugewinne, darunter die Regionen Niš, Pirot und Vranje, wodurch es seine Position im südlichen Balkan weiter ausbauen konnte. Diese Erweiterungen stärkten nicht nur seine wirtschaftliche Basis, sondern auch das nationale Selbstbewusstsein. Doch die Unabhängigkeit war nicht ohne Bedingungen. Serbien wurde verpflichtet, die Rechte religiöser und ethnischer Minderheiten zu garantieren, ein Punkt, der insbesondere auf Druck der westlichen Mächte festgeschrieben wurde. Gleichzeitig machte die internationale Diplomatie deutlich, dass Serbien trotz seiner Souveränität in das Geflecht europäischer Interessen eingebunden bleiben würde. Österreich-Ungarn erhielt zum Beispiel das Mandat, Bosnien und Herzegowina zu besetzen und zu verwalten, was die serbische Politik langfristig in eine konfliktträchtige Rivalität mit Wien führte. Für das serbische Volk jedoch war die Anerkennung ein Triumph. Nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft und Jahrzehnten mühsamer Aufstände, politischer Verhandlungen und diplomatischer Kämpfe war Serbien nun offiziell Teil der Staatengemeinschaft. Die Nachricht verbreitete sich mit großer Euphorie im Land, und die serbische Monarchie unter Fürst Milan Obrenović konnte diesen Moment als Höhepunkt ihrer politischen Errungenschaften feiern. Die Unabhängigkeit war nicht nur ein juristischer Akt, sondern auch ein Meilenstein für das nationale Selbstverständnis. Sie öffnete den Weg für die spätere Königskrönung Milans und für Serbiens ehrgeizige Rolle im Balkankonflikt des frühen 20. Jahrhunderts. Doch zugleich markierte sie auch den Beginn neuer Herausforderungen. Die junge Nation musste sich nun als moderner Staat behaupten, eine funktionierende Verwaltung und Wirtschaft aufbauen und ihren Platz im komplizierten Machtgefüge Europas finden. Königreich Serbien. Mit der formellen Ausrufung des Königreichs Serbien im Jahr 1882 erreichte die jahrzehntelange Entwicklung vom aufständischen Vasallenstaat zum anerkannten Nationalstaat ihren vorläufigen Höhepunkt. Nachdem der Berliner Kongress 1878 die vollständige Unabhängigkeit Serbiens bestätigt hatte, wollte Fürst Milan Obrenović den internationalen Erfolg und die gewachsene Machtstellung des Landes durch eine neue politische Würde krönen. Am 6. März 1882 erklärte er sich offiziell zum König von Serbien, womit der bisherige Fürstenstaat in den Rang eines Königreichs erhoben wurde. Dieses Ereignis war weit mehr als ein symbolischer Akt. Es verlieh Serbien neues Prestige auf der internationalen Bühne und gab dem Land das Selbstbewusstsein, sich als gleichwertiger Partner unter den europäischen Monarchien zu begreifen. König Milan I. war ein Herrscher, der mit dem Ehrgeiz antrat, Serbien zu modernisieren und in den Kreis der westlich geprägten Staaten einzuführen. Sein Ziel war es, die Verwaltungsstrukturen zu stärken, das Bildungswesen auszubauen und die Wirtschaft mit neuen Impulsen zu versehen. Vor allem suchte er eine enge politische und wirtschaftliche Anbindung an Österreich-Ungarn, das Serbiens wichtigste Schutzmacht und zugleich sein größter Einflussfaktor blieb. Diese Orientierung nach Wien brachte dem Land zwar gewisse Stabilität und Investitionen, sorgte aber auch für wachsende Spannungen innerhalb der Bevölkerung, die sich von der habsburgischen Vormachtstellung eingeengt fühlte und eine stärker national ausgerichtete Politik forderte. Innenpolitisch stand Milan vor erheblichen Herausforderungen. Zwar konnte er einige Modernisierungen anstoßen, doch seine Regierungsweise war stark autoritär geprägt. Er setzte auf ein zentralisiertes System und ließ Kritik oft unterdrücken, was zu wachsendem Unmut in der Bevölkerung führte. Die politische Opposition, besonders die radikale Volkspartei, kritisierte ihn heftig und warf ihm vor, die nationale Unabhängigkeit durch seine enge Bindung an Österreich-Ungarn zu gefährden. Gleichzeitig sah er sich mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, da Serbien trotz seiner Unabhängigkeit noch immer ein vergleichsweise armes Agrarland war, dessen Bauernschaft stark unter Abgaben und Schulden litt. Trotz dieser Schwierigkeiten markierte die Gründung des Königreichs Serbien einen entscheidenden Schritt in der nationalen Geschichte. Sie festigte das internationale Ansehen des Landes und unterstrich seinen Anspruch, eine führende Rolle auf dem Balkan einzunehmen. Auch wenn Milans Regierungsstil nicht überall auf Zustimmung stieß, war die Krönung ein Signal, dass Serbien nun nicht länger nur ein kleiner Randstaat war, sondern ein Königreich mit eigenen Ambitionen und wachsender Bedeutung im Machtgefüge Europas. Das Jahr 1882 leitete somit eine neue Epoche ein, in der Serbien nicht nur seine staatliche Unabhängigkeit ausbaute, sondern auch begann, seine geopolitischen Interessen offensiver zu vertreten. Doch schon bald sollte sich zeigen, dass das junge Königreich zwischen den Großmächten Österreich-Ungarn, Russland und dem Osmanischen Reich in einem gefährlichen Spannungsfeld stand, das die serbische Politik noch über Jahrzehnte prägen würde. Balkankriege. Die Balkankriege von 1912 bis 1913 stellen einen der entscheidenden Wendepunkte in der modernen Geschichte Serbiens dar und gehören zu den Ereignissen, die nicht nur den Balkan, sondern auch das gesamte internationale Machtgefüge Europas nachhaltig veränderten. Serbien war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein ambitionierter Nationalstaat, der nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft durch das Osmanische Reich eine zentrale Rolle im südosteuropäischen Raum anstrebte. Gemeinsam mit Bulgarien, Griechenland und Montenegro bildete es 1912 den sogenannten Balkanbund, ein Bündnis, das sich das Ziel setzte, die osmanische Herrschaft auf der Balkanhalbinsel endgültig zu beenden. Für Serbien war dies mehr als nur eine politische oder militärische Mission. Es war ein nationaler Traum, den historischen Kern des mittelalterlichen Serbien, insbesondere das Kosovo, zurückzugewinnen und seine Position in der Region zu stärken. Der erste Balkankrieg brach im Oktober 1912 aus. Die serbische Armee zeigte dabei eine bemerkenswerte Schlagkraft. Innerhalb weniger Monate gelang es ihr, große Teile Mazedoniens zu erobern und schließlich im November in die historische Provinz Kosovo einzumarschieren. Für das serbische Volk hatte diese Rückkehr ins Kosovo eine tiefgreifende symbolische Bedeutung. Seit der Schlacht auf dem Amselfeld galt das Gebiet als heiliger Boden, auf dem das serbische Schicksal besiegelt worden war. Der Sieg über die osmanischen Truppen wurde daher als Wiedergeburt der nationalen Identität empfunden. Auch militärisch war er von enormer Bedeutung, da Serbien durch den Erwerb Mazedoniens seine geografische und strategische Position erheblich verbesserte. Doch die Früchte des Sieges führten rasch zu neuen Konflikten. Schon kurz nach dem Ende des Krieges zeigte sich, dass der Balkanbund von Anfang an ein fragiles Konstrukt gewesen war. Serbien und Bulgarien hatten in geheimen Abkommen die Aufteilung Mazedoniens vereinbart, doch beide Seiten beanspruchten nach den Siegen größere Gebiete für sich. Während Bulgarien sich betrogen fühlte, bestand Serbien darauf, dass ihm als Hauptlastträger des Krieges ein größerer Anteil zustand. Die Spannungen entluden sich schließlich im Zweiten Balkankrieg 1913, als Bulgarien überraschend seine ehemaligen Verbündeten angriff. Serbien, nun an der Seite Griechenlands und unterstützt von Rumänien, schlug die bulgarischen Truppen zurück und konnte seine Gebietsgewinne nicht nur behaupten, sondern sogar noch erweitern. Am Ende dieser beiden Kriege hatte Serbien seine Fläche nahezu verdoppelt und seine Bevölkerung stark vergrößert. Das Land war aus militärischer Sicht zur stärksten Macht auf dem Balkan geworden und verfügte über eine Armee, die in Europa Beachtung fand. Gleichzeitig aber brachte der Erfolg auch neue Probleme. Serbien hatte gehofft, durch seine Gebietsgewinne einen Zugang zur Adria zu erhalten, um seinen Handel und seine strategische Stellung zu sichern. Doch die Großmächte, allen voran Österreich, Ungarn und Italien, verhinderten dies und zwangen Serbien, sich mit dem Binnenlandstatus abzufinden. Dies führte zu wachsendem Frust und zu einer zunehmenden Feindschaft gegenüber Wien, das Serbien nun als gefährlichen Konkurrenten ansah. Die serbische Gesellschaft erlebte nach den Balkankriegen einen massiven Schub an nationalem Selbstbewusstsein, der sich auch politisch niederschlug. Viele Serben sahen ihr Land nun als Kern eines künftigen südslawischen Staates, der alle Slawen des Balkans vereinen sollte. Ein Gedanke, der insbesondere in den Gebieten Österreich-Ungarns, in denen viele Südslawen lebten, auf Widerhall stieß. Diese Ideale stießen jedoch auf erbitterten Widerstand in Wien, das die serbische Expansion als direkte Bedrohung seiner eigenen Existenz betrachtete. So wurde Serbien durch seine Siege zwar gestärkt, aber zugleich in eine prekäre Lage manövriert. Einerseits hatte es seine nationale Mission weitgehend erfüllt, andererseits war es in eine Konfrontation mit einer der europäischen Großmächte geraten. Diese Spannung entlud sich nur ein Jahr später, als das Attentat von Sarajevo im Juni 1914, ausgeführt von einem bosnisch-serbischen Nationalisten, den Ersten Weltkrieg auslöste. Ohne die militärische Stärke und das gewachsene Selbstbewusstsein aus den Balkankriegen wäre Serbien möglicherweise nicht so selbstbewusst aufgetreten. Doch gerade diese Siege machten das Land zu einem zentralen Faktor im Pulverfass Balkan und bereiteten den Boden für die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Attentat von Sarajevo. Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 markierte den unmittelbaren Auslöser des Ersten Weltkriegs. An diesem Tag besuchte der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand gemeinsam mit seiner Frau Sophie die Stadt Sarajevo, die Hauptstadt der Provinz Bosnien-Herzegowina, die erst 1908 von Österreich-Ungarn annektiert worden war. Diese Annexion hatte schon damals für erhebliche Spannungen gesorgt, da viele Serben Bosnien als Teil eines künftigen großserbischen Staates betrachteten. Für viele Nationalisten war die Anwesenheit des Thronfolgers ein Symbol der Fremdherrschaft und Unterdrückung. Eine Gruppe junger bosnisch-serbischer Nationalisten, die der geheimen Organisation Schwarze Hand nahestanden, entschloss sich, den Besuch des Erzherzogs zu nutzen, um ein Fanal zu setzen. Unter ihnen war der 19-jährige Gavrilo Princip, der später zum Attentäter wurde. Der Plan der Verschwörer war schlecht organisiert, doch das Schicksal spielte eine entscheidende Rolle. Zunächst scheiterten mehrere Versuche, Franz Ferdinand während der Fahrt durch die Stadt zu töten. Eine Bombe, die auf den Wagen des Thronfolgers geworfen wurde, verfehlte ihr Ziel und verletzte stattdessen einige Begleiter. Später jedoch, als Franz Ferdinand entgegen aller Sicherheitsratschläge die Verwundeten im Krankenhaus besuchen wollte, geriet sein Wagen zufällig in die Nähe von Prinzip, der am Straßenrand stand. Der junge Nationalist nutzte die Gelegenheit, zog seine Pistole und schoss zweimal. Franz Ferdinand und seine Frau Sophie starben kurze Zeit später. Die Nachricht vom Attentat löste Schockwellen in ganz Europa aus. In Wien sah man den Mord nicht nur als Angriff auf die Monarchie, sondern als einen Schlag gegen die gesamte Habsburger Herrschaft. Rasch wuchs die Überzeugung, dass das Königreich Serbien, obwohl die serbische Regierung ihre direkte Verwicklung bestritt, hinter dem Attentat stand oder zumindest den serbischen Nationalismus gefördert hatte, der die Attentäter inspirierte. Österreich-Ungarn beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, um Serbien ein für alle Mal in die Schranken zu weisen. Unterstützt von Deutschland, das einen sogenannten Blankoscheck seiner Hilfe zusagte, stellte Wien Serbien ein Ultimatum mit extrem harten Forderungen, die in der Praxis kaum vollständig angenommen werden konnten, da sie die serbische Souveränität massiv eingeschränkt hätten. Serbien akzeptierte zwar die meisten Bedingungen, lehnte jedoch einige entscheidende Punkte ab. Dies reichte Österreich-Ungarn, um den Krieg zu erklären. Damit setzte das Attentat von Sarajevo eine Kettenreaktion in Gang. Russland, das sich als Schutzmacht der slawischen Völker verstand, stellte sich auf die Seite Serbiens. Deutschland wiederum erklärte Russland und Frankreich den Krieg, während Großbritannien in den Konflikt hineingezogen wurde, nachdem Deutschland Belgien überfiel. Innerhalb weniger Wochen eskalierte ein regionaler Konflikt auf dem Balkan zu einem globalen Krieg, an dem nahezu alle Großmächte beteiligt waren. Für Serbien bedeutete das Attentat einen zweischneidigen Moment. Einerseits galt Gavrilo Princip vielen als Held, der gegen die habsburgische Fremdherrschaft aufbegehrt hatte. Andererseits brachte seine Tat unermessliches Leid über das eigene Land. Serbien wurde in den kommenden Kriegsjahren Schauplatz verheerender Schlachten, verlor einen großen Teil seiner Bevölkerung und erlitt enorme Zerstörungen. Dennoch ging aus diesem Konflikt am Ende ein neues südslawisches Königreich hervor, das spätere Jugoslawien, und so stand am Beginn des 20. Jahrhunderts ein Attentat in Sarajevo, das die Weltordnung ins Wanken brachte. Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg stellte für Serbien eine der härtesten Bewährungsproben seiner Geschichte dar. Nachdem Österreich-Ungarn dem kleinen Balkanstaat den Krieg erklärt hatte, wurde Serbien sofort zum Ziel massiver militärischer Angriffe. Schon im Sommer 1914 marschierten KUK-Truppen in das Land ein. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit und einer nur schlecht ausgerüsteten Armee gelang es den Serben zunächst, die Angriffe abzuwehren. Besonders die Schlacht an der Kolubara im November wurde zu einem Symbol des serbischen Widerstands. Unter großen Opfern schlug die serbische Armee die Invasoren zurück und eroberte sogar die Hauptstadt Belgrad, die kurzzeitig gefallen war, wieder zurück. Diese frühen Siege machten Serbien in ganz Europa zum Symbol für Mut und Standhaftigkeit. Doch die Lage verschlechterte sich rapide, als sich der Krieg weiter zuspitzte. Ab 1915 griff nicht nur Österreich-Ungarn, sondern auch das mit ihm verbündete Deutsche Reich Serbien an. Dazu kam Bulgarien, das eigene territoriale Ansprüche auf serbisches Gebiet geltend machte. Serbien geriet in die Zange einer Übermacht und die tapfere Verteidigung konnte die Katastrophe nicht mehr verhindern. Im Herbst brach die Front zusammen, Die serbische Armee, begleitet von Teilen der Zivilbevölkerung, trat den berüchtigten Rückzug über die albanischen Berge an. Dieser Marsch im Winter unter extremen Bedingungen forderte unzählige Opfer. Hunger, Kälte und Erschöpfung dezimierten die Reihen, doch schließlich erreichten die Überlebenden die Adriaküste, von wo sie von den Alliierten nach Korfu evakuiert wurden. Trotz dieser Katastrophe kapitulierte Serbien nicht. Auf Korfu sammelte sich die serbische Armee neu und wurde an der Saloniki-Front in Griechenland wieder in den Kampf geführt. Hier kämpften die Serben Seite an Seite mit französischen, britischen und später auch griechischen Truppen. Über Jahre hinweg stagnierte die Front, doch 1918 gelang schließlich der entscheidende Durchbruch. Die serbischen Truppen spielten dabei eine Schlüsselrolle. Sie stießen durch Mazedonien vor, befreiten Belgrad und kehrten als Sieger in ihr Heimatland zurück. Die Opfer des Krieges waren jedoch enorm. Serbien verlor schätzungsweise ein Viertel seiner Gesamtbevölkerung, darunter einen besonders hohen Anteil junger Männer. Dörfer waren verwüstet, die Infrastruktur zerstört und die wirtschaftlichen Grundlagen des Landes lagen in Trümmern. Dennoch hatte sich Serbien in den Augen der Alliierten als verlässlicher Partner erwiesen und gehörte zu den anerkannten Siegernationen. Aus dieser Position heraus wurde Serbien zu einem der Gründungsstaaten des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, dem späteren Jugoslawien. Damit erfüllte sich zumindest teilweise der Traum vieler serbischer Nationalisten, alle Südslawen in einem gemeinsamen Staat zu vereinen. Der Erste Weltkrieg war somit für Serbien eine Tragödie mit unermesslichen Verlusten, aber auch ein Wendepunkt, der dem Land auf der internationalen Bühne mehr Gewicht verschaffte und seine Rolle in der südosteuropäischen Geschichte neu definierte. Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Die Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen im Jahr 1918 markierte einen der einschneidendsten Wendepunkte in der Geschichte Serbiens. Nach den verheerenden Verlusten des Ersten Weltkriegs, in dem Serbien zwar zu den Siegermächten zählte, aber ein Viertel seiner Bevölkerung eingebüßt hatte, eröffnete sich die historische Chance, ein lang gehegtes Ziel serbischer Nationalpolitik zu verwirklichen. Die Vereinigung aller Südslawen in einem gemeinsamen Staat. Die Idee eines solchen Zusammenschlusses war nicht neu. Sie hatte bereits im 19. Jahrhundert in intellektuellen Kreisen unter dem Schlagwort Jugoslawismus an Bedeutung gewonnen. Doch erst die Kriegsjahre und der Zerfall der alten Großreiche Österreich-Ungarn und Osmanisches Reich machten die Umsetzung möglich. Im Dezember 1918 wurde das neue Königreich offiziell ausgerufen, mit Belgrad als Hauptstadt und dem serbischen König Petar dem I. Karadjordjevic als Monarchen. Serbien brachte dabei nicht nur seine Armee und politische Führung in das neue Staatsgebilde ein, sondern vor allem auch seine internationale Anerkennung als Siegerstaat. Für viele Serben war dies ein Triumph. Sie hatten das Osmanische Reich abgeschüttelt, die Habsburger besiegt und nun den Kern eines vereinten Südslawenstaates geschaffen. Doch von Beginn an zeigte sich, dass die Einheit auf brüchigen Fundamenten stand. Die Serben betrachteten sich als Träger und Beschützer des neuen Reiches, während viele Kroaten und Slowenen eher widerwillig in das Bündnis eingetreten waren, da sie vor allem den Zerfall Österreich-Ungarns überleben mussten. Die politischen Strukturen waren stark zentralistisch geprägt, was den Serben entgegenkam, da sie so ihre dominante Rolle im neuen Staat sichern konnten. Für Kroaten, Slowenen und andere Völker des Reiches hingegen bedeutete dies ein Gefühl der Bevormundung und einen Mangel an politischer Mitsprache. Auch wirtschaftlich und kulturell unterschieden sich die Regionen stark voneinander. Während die serbischen Gebiete überwiegend agrarisch geprägt waren, verfügten die ehemaligen österreichischen Kronländer über eine modernere Infrastruktur und eine stärkere Industrie. Diese Gegensätze führten schon früh zu Spannungen, die das Königreich dauerhaft belasten sollten. Trotz dieser Probleme war die Gründung des Königreichs für Serbien ein historischer Höhepunkt. Das Land, das zuvor über Jahrhunderte unter Fremdherrschaft gestanden und unzählige Kriege durchlitten hatte, stand nun im Zentrum eines größeren südslawischen Staates. Für viele Serben verkörperte dieser Zusammenschluss die Erfüllung eines nationalen Traums und die Möglichkeit, eine stabile Zukunft in Einheit und Selbstbestimmung zu gestalten. Doch die Euphorie sollte nicht von Dauer sein. Die ungelösten Konflikte zwischen den verschiedenen Völkern, der serbische Führungsanspruch und die fragile politische Struktur legten den Grundstein für eine instabile Entwicklung, die das Königreich in den folgenden Jahrzehnten prägen würde. Aus dem anfänglichen Ideal eines geeinten Südslawenstaates entwickelte sich ein Gebilde voller innerer Widersprüche, das mehr und mehr von Konflikten und Krisen beherrscht werden sollte und das am Ende in der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zerbrechen würde. Zweiter Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg brachte für Serbien eine der dunkelsten, aber auch heroischsten Phasen seiner Geschichte. Nachdem das Königreich Jugoslawien im März 1941 einen Beitritt zum Drei-Mächte-Pakt unterzeichnet hatte, kam es im Land zu massiven Protesten. Besonders in Belgrad brach eine Volksbewegung aus, die den Sturz der Regierung erzwang und König Petar II. Zum neuen Herrscher machte. Dieser Akt des Widerstands gegen Hitler führte zu einer sofortigen Reaktion. Am 6. April 1944 begann die deutsche Wehrmacht mit dem Angriff auf Jugoslawien, unterstützt von Italien, Ungarn und Bulgarien. Innerhalb weniger Tage war der Staat militärisch zerschlagen, Belgrad schwer bombardiert und Serbien fiel unter direkte deutsche Besatzung. Die Besatzungszeit war geprägt von brutalem Terror. Die Nationalsozialisten führten eine besonders grausame Besatzungspolitik durch, da Serbien als strategisch wichtiger Teil des Balkans galt. Schon bald errichteten die Deutschen ein Marionettenregime unter General Milan Nedic, das jedoch nur formal eine Regierung darstellte. In Wahrheit blieb Serbien fest unter deutscher Kontrolle. Repressalien gehörten zum Alltag. Für jeden gefallenen deutschen Soldaten wurden oft 100 serbische Zivilisten als Vergeltung hingerichtet. Massaker wie das in Kragujevac im Oktober 1941, bei dem mehrere tausend Zivilisten erschossen wurden, gehören zu den schlimmsten Kriegsverbrechen auf dem Balkan. Gleichzeitig entwickelte sich ein starker Widerstand. Zwei Strömungen standen dabei im Mittelpunkt: die royalistischen Chetniks unter Draža Mihailović und die kommunistischen Partisanen unter Josip Broz Tito. Während die Chetniks anfangs als Hauptkraft des Widerstands galten, verstrickten sie sich zunehmend in lokale Machtkämpfe und gingen teilweise sogar taktische Abkommen mit den Besatzern ein. Die Partisanen hingegen setzten auf einen kompromisslosen Kampf gegen die Deutschen und gewannen dadurch immer mehr Zulauf. Sie führten Guerillakrieg, sabotierten Bahnlinien und organisierten Befreiungszonen. Serbien wurde so zum Zentrum heftiger Kämpfe zwischen Besatzern, Kollaborateuren und Widerstandsgruppen. Viele Dörfer wurden niedergebrannt, die Zivilbevölkerung musste furchtbare Opfer erleiden. Doch trotz aller Grausamkeit gelang es den Partisanen, sich als führende Kraft des Widerstands zu etablieren. Gegen Ende des Krieges, als die Rote Armee im Herbst 1944 nach Belgrad vorrückte, kam es zu einer entscheidenden Wende. In gemeinsamer Offensive mit den jugoslawischen Partisanen wurde die deutsche Besatzung aus Serbien vertrieben. Mit der Befreiung Serbiens 1944 begann zugleich die Transformation des Landes. Der Widerstand hatte nicht nur die militärische Vertreibung der Deutschen erreicht, sondern auch den politischen Grundstein für das zukünftige sozialistische Jugoslawien gelegt. Serbien, das während der Besatzung so unermesslich gelitten hatte, stand nun an der Seite der Sieger. Allerdings unter der klaren Führung Titos und der Kommunisten, die fortan das politische Leben dominieren sollten. Sozialistisches Jugoslawien unter Tito. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann für Serbien eine völlig neue Epoche, die untrennbar mit dem Namen Josip Tito verbunden ist. Aus den Trümmern des alten Königreichs Jugoslawien entstand der sozialistische Staat der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien, später Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien genannt. Serbien war einer der 6 Teilrepubliken dieses neuen Staates, der zusätzlich über 2 autonome Provinzen innerhalb Serbiens verfügte: die Vojvodina und das Kosovo. Die Macht lag fest in den Händen der Kommunistischen Partei, deren charismatischer Führer Tito zur bestimmenden Figur über Jahrzehnte wurde. Tito gelang es, eine besondere Form des Sozialismus zu etablieren, die sich sowohl von der sowjetischen Doktrin als auch von westlichen Systemen unterschied. Nach dem Bruch mit Stalin im Jahr 1948, der Jugoslawien beinahe in eine existenzielle Krise stürzte, wählte Tito einen unabhängigen Weg. Diese Distanz zur Sowjetunion ermöglichte es Jugoslawien, Kontakte sowohl zum Westen als auch zu blockfreien Staaten aufzubauen. Gerade Serbien, als größte und zentrale Republik des Bundes, profitierte davon, dass das Land nicht in die starren Machtblöcke des Kalten Krieges eingebunden war. Wirtschaftliche Hilfen aus den USA und Handel mit Westeuropa halfen, die industrielle Entwicklung zu fördern, während gleichzeitig sozialistische Strukturen aufrechterhalten wurden. Das politische System war föderal aufgebaut, doch Serbien spielte als größtes und bevölkerungsreichstes Mitglied eine zentrale Rolle. Unter Tito erlebte das Land einerseits einen Modernisierungsschub, neue Fabriken entstanden, große Infrastrukturprojekte wurden verwirklicht und Millionen Menschen verließen die Dörfer, um in die Städte zu ziehen. Gleichzeitig blieb die Landwirtschaft durch Kollektivierung und später durch teilweisen Rückzug vom strikten Kollektivsystem ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das System der Arbeiter-Selbstverwaltung, das in den 1950er Jahren eingeführt wurde, sollte den Betrieben eine gewisse Autonomie verleihen und galt als jugoslawische Besonderheit. Auch kulturell und gesellschaftlich veränderte sich Serbien in dieser Zeit stark. Die Alphabetisierungsrate stieg, neue Universitäten wurden gegründet und Belgrad entwickelte sich zu einem Zentrum von Kunst, Kultur und Wissenschaft im südosteuropäischen Raum. Zugleich förderte Tito eine gemeinsame jugoslawische Identität, die über die ethnischen Unterschiede hinweg bestehen sollte. Sein Motto, Brüderlichkeit und Einheit, war der Versuch, die Spannungen zwischen Serben, Kroaten, Bosniaken, Slowenen, Mazedoniern und anderen Völkern zu überdecken. Für viele Jahre schien dieses Projekt tatsächlich zu funktionieren. Die Bevölkerung genoss im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten mehr Freiheiten, konnte ins Ausland reisen und die Lebensqualität war spürbar höher. Doch unter der Oberfläche blieben Konflikte bestehen. Nationalistische Strömungen wurden zwar unterdrückt, verschwanden aber nie völlig. Besonders im Kosovo brodelte es, wo die albanische Bevölkerung immer stärker nach mehr Rechten strebte. Tito hielt diese Spannungen durch sein politisches Geschick im Zaum, doch sie sollten nach seinem Tod mit voller Wucht hervorbrechen. Als Tito 1980 starb, hinterließ er ein Land, das einerseits als Vorbild eines dritten Weges zwischen Ost und West galt, andererseits aber auch von ungelösten Problemen geprägt war. Serbien hatte im jugoslawischen Sozialismus eine Schlüsselstellung inne, Doch die kommenden Jahre sollten zeigen, dass die föderale Balance ohne Titus Autorität kaum zu halten war. Sein Tod markierte daher nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn jener Entwicklungen, die schließlich in die blutigen Konflikte der 1990 Jahre mündeten. Auflösung Jugoslawiens und Kriege. Die 1990er Jahre brachten für Serbien und die gesamte Balkanregion eine der turbulentesten und blutigsten Phasen der jüngeren europäischen Geschichte. Nach dem Tod Titos hatte das föderale System Jugoslawiens zunehmend an Stabilität verloren. Die ethnischen und nationalen Spannungen, die lange Zeit unter der Parole Brüderlichkeit und Einheit unterdrückt worden waren, traten nun ungebremst an die Oberfläche. Wirtschaftliche Krisen, hohe Arbeitslosigkeit und eine wachsende Staatsverschuldung verschärften die Lage zusätzlich. In diesem Klima des Umbruchs gewann in Serbien Slobodan Milošević an Macht, der sich als charismatischer, aber auch nationalistischer Führer profilierte. Unter ihm rückte Serbien in den Mittelpunkt der Ereignisse, die zum Zerfall Jugoslawiens führten. Der Zerfall begann 1991, als Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit erklärten. Während der Krieg in Slowenien nur kurz währte, eskalierte der Konflikt in Kroatien rasch und zog auch serbische Minderheitengebiete hinein. Serbische Milizen, unterstützt von Teilen der jugoslawischen Volksarmee, kämpften gegen die kroatischen Truppen. Schon bald darauf weitete sich die Krise auf Bosnien und Herzegowina aus, das 1992 ebenfalls seine Unabhängigkeit erklärte. Der bosnische Krieg entwickelte sich zu einem der brutalsten Konflikte in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Serbische Kräfte, die eine Abspaltung serbischer Gebiete von Bosnien anstrebten, führten eine gnadenlose Kriegsführung, die durch ethnische Säuberungen, Massaker und die berüchtigte Belagerung von Sarajevo in die Weltgeschichte einging. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Sanktionen gegen Serbien, das als treibende Kraft hinter den serbischen Kriegsparteien gesehen wurde. Die 1990er Jahre waren nicht nur durch militärische Konflikte geprägt, sondern auch durch das Leid der Zivilbevölkerung. Hunderttausende Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben, Zehntausende kamen ums Leben. In Serbien selbst herrschte in dieser Zeit eine Mischung aus Kriegspropaganda, wirtschaftlicher Not und internationaler Isolation. Die Sanktionen führten zu einer Hyperinflation, die zeitweise als die schlimmste der Weltgeschichte galt. Für die Menschen im Land bedeutete dies leere Geschäfte, Hunger, Arbeitslosigkeit und eine tiefe Verunsicherung über die Zukunft. Trotz allem hielt Milošević mit Hilfe eines autoritären Regimes, einer kontrollierten Medienlandschaft und nationalistischer Rhetorik seine Macht fest in den Händen. Das nächste große Drama entfaltete sich Ende der 90er Jahre im Kosovo. Dort forderte die albanische Mehrheit immer stärker Unabhängigkeit von Serbien. Ab 1998 eskalierte der Konflikt zwischen serbischen Sicherheitskräften und der kosovo-albanischen Untergrundorganisation UCK. Berichte über Massaker an Zivilisten und massive Menschenrechtsverletzungen sorgten weltweit für Empörung. Die Krise kulminierte 1999, als die NATO ohne UN-Mandat eine 78-tägige Luftoffensive gegen Serbien begann, um Milošević zum Rückzug seiner Truppen aus dem Kosovo zu zwingen. Belgrad wurde bombardiert, Brücken, Fabriken und Infrastruktur zerstört. Ein traumatisches Ereignis, das tief im kollektiven Gedächtnis Serbiens verankert blieb. Am Ende musste Serbien nachgeben. Das Kosovo kam unter UN-Verwaltung, auch wenn Belgrad die Unabhängigkeit bis heute nicht anerkennt. Die Kriege der 1990er Jahre hinterließen Serbien politisch isoliert, wirtschaftlich am Boden und gesellschaftlich tief gespalten. Hunderttausende Flüchtlinge aus Kroatien, Bosnien und dem Kosovo strömten ins Land, was die ohnehin angespannte Situation weiter verschärfte. Zugleich wuchs im Inneren der Widerstand gegen Milosevic, dessen autoritäre Herrschaft und Kriegsführung das Land in den Abgrund geführt hatten. Ende der 90er Jahre war klar, Serbien stand am Beginn einer neuen Phase seiner Geschichte, doch der Weg aus der internationalen Isolation und hinein in eine demokratische Zukunft sollte noch viele Hürden bereithalten. Unabhängigkeit des Kosovo. Die Unabhängigkeit des Kosovo markierte einen der einschneidendsten und zugleich kontroversesten Momente in der jüngeren Geschichte Serbiens. Nach dem Kosovo-Krieg, der mit den NATO-Luftangriffen auf Serbien und der anschließenden Stationierung internationaler Friedenstruppen, KFOA, geendet hatte, stand die Provinz faktisch nicht mehr unter serbischer Kontrolle. Stattdessen übernahmen die Vereinten Nationen mit der UNMIK-Administration die Verwaltungshoheit. In den Jahren danach entwickelte sich das Kosovo zunehmend wie ein eigener Staat. Es gab eigene Institutionen, eine eigene Polizei, eine politische Führung und schließlich auch Wahlen, die jedoch stets unter internationaler Aufsicht standen. Für die serbische Regierung und einen großen Teil der Bevölkerung blieb das Kosovo jedoch integraler Bestandteil des Landes, nicht zuletzt wegen seiner historischen und kulturellen Bedeutung als Wiege der serbischen Nation. Die Spannungen zwischen der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo und der albanischen Bevölkerungsmehrheit prägten die gesamte Nachkriegszeit. Besonders die Jahre Anfang der 2000er Jahre waren von Gewalt, Angriffen auf serbische Klöster, Kirchen und Dörfer sowie von Vergeltungsakten geprägt. Trotz zahlreicher internationaler Bemühungen, von Verhandlungen in Wien bis hin zu UN-Vermittlungen, blieb die Frage nach dem endgültigen Status des Kosovo ungelöst. Während die kosovo-albanische Seite auf vollständige Unabhängigkeit pochte, war Belgrad nur bereit, eine weitgehende Autonomie zu gewähren, aber keine Abspaltung. Am 17. Februar 2008 vollzog das kosovarische Parlament schließlich den entscheidenden Schritt. Es erklärte einseitig die Unabhängigkeit des Kosovo. Für die Albaner im Land war dies die Erfüllung eines jahrzehntelangen Traums, für Serbien hingegen ein nationaler Schock. Die Regierung in Belgrad erklärte die Unabhängigkeit sofort für null und nichtig und bezeichnete sie als schweren Bruch des Völkerrechts. Hunderttausende Serben gingen auf die Straße, es kam zu Protesten und Ausschreitungen, insbesondere gegen westliche Botschaften, die den Schritt unterstützten. Die internationale Gemeinschaft reagierte gespalten. Die USA und die meisten EU-Staaten erkannten das Kosovo binnen weniger Tage als unabhängigen Staat an. Russland, China, Indien und einige andere Länder stellten sich hingegen hinter Serbien und verweigerten die Anerkennung. Bis heute, mehr als anderthalb Jahrzehnte später, bleibt der Status des Kosovo international umstritten. Rund die Hälfte der UN-Mitgliedstaaten hat das Land anerkannt, die andere Hälfte nicht, was dem Kosovo den Zugang zu internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen verwehrt. Für Serbien selbst bedeutete die Unabhängigkeit des Kosovo einen tiefen Einschnitt in der nationalen Identität und in der politischen Realität. Viele Serben empfanden den Verlust als historische Ungerechtigkeit, da das Kosovo mit der Schlacht auf dem Amselfeld und zahlreichen mittelalterlichen Klöstern als Herzstück der serbischen Kultur gilt. Politisch sah sich das Land vor die schwierige Aufgabe gestellt, einerseits seine nationale Haltung aufrechtzuerhalten, andererseits den Weg in die Europäische Union nicht zu gefährden, die auf Dialog und Normalisierung mit dem Kosovo drängt. So bleibt die Unabhängigkeit des Kosovo bis heute einer der zentralen Konfliktpunkte in der serbischen Politik und im kollektiven Bewusstsein des Landes. Sie spaltet nicht nur die internationale Gemeinschaft, sondern prägt auch das Selbstverständnis Serbiens zwischen Vergangenheit, nationalem Stolz und den geopolitischen Herausforderungen der Gegenwart. Serbien heute. Serbien heute präsentiert sich als ein Land zwischen Tradition und Moderne, das tief von seiner bewegten Geschichte geprägt ist, aber gleichzeitig nach einer stabilen und prosperierenden Zukunft strebt. Politisch ist es eine parlamentarische Republik mit Belgrad als Hauptstadt, die gleichzeitig das kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zentrum des Landes darstellt. Seit dem Zerfall Jugoslawiens und den kriegerischen Auseinandersetzungen in den 1990er Jahren hat sich Serbien schrittweise stabilisiert, steht jedoch bis heute vor erheblichen Herausforderungen, sowohl im Inneren als auch im Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft. Die Gesellschaft ist stark verwurzelt in ihrem historischen Erbe. Religiöse und kulturelle Symbole spielen eine wichtige Rolle, insbesondere die serbisch-orthodoxe Kirche, die als Bewahrerin der nationalen Identität gilt. Gleichzeitig sind die jüngeren Generationen stärker nach Westen orientiert, nutzen die Chancen von Bildung, Technologie und internationaler Vernetzung. Dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und Modernisierung zeigt sich im Alltagsleben. Während in den Städten eine moderne Infrastruktur, Start-ups, Universitäten und kulturelle Events boomen, ist das Leben auf dem Land noch oft von Landwirtschaft und traditionellen Strukturen geprägt. Wirtschaftlich ist Serbien ein Schwellenland, das in den letzten 2 Jahrzehnten einen deutlichen Aufschwung erlebt hat. Der Dienstleistungssektor, insbesondere IT und Outsourcing, wächst dynamisch, während die Industrie, etwa Maschinenbau, Automobilzulieferung und Nahrungsmittelverarbeitung, weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Dennoch bleibt das Land von Problemen wie Korruption, Arbeitslosigkeit und Abwanderung junger Fachkräfte betroffen. Viele Serben suchen Chancen im Ausland, insbesondere in Westeuropa, was einerseits Devisen durch Rücküberweisungen bringt, andererseits aber auch zu einem Brain Drain führt. Ein besonders sensibles Thema bleibt das Verhältnis zum Kosovo. Serbien erkennt dessen Unabhängigkeit nach wie vor nicht an, was die Außenpolitik und vor allem die Annäherung an die Europäische Union maßgeblich beeinflusst. Zwar hat Serbien 2012 offiziell den EU-Kandidatenstatus erhalten und verhandelt seit 2014 über einen möglichen Beitritt, doch der Weg ist durch den ungelösten Konflikt sowie durch Forderungen nach demokratischen Reformen, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Bekämpfung von Korruption erschwert. Gleichzeitig pflegt Serbien enge Beziehungen zu Russland und China, die als politische und wirtschaftliche Partner auftreten und Belgrad im Kosovo-Konflikt unterstützen. Diese geopolitische Balance zwischen Ost und West macht Serbien zu einem Schlüsselfaktor auf dem Balkan, das sowohl von der EU als auch von globalen Mächten umworben wird. Kulturell ist Serbien reich an Traditionen, Musik, Literatur und Sport. Internationale Aufmerksamkeit erregt das Land vor allem durch seine Spitzensportler. Allen voran Tennisstar Novak Djokovic, der zu einem Symbol des nationalen Stolzes geworden ist. Auch die serbische Küche, die lebendige Kunstszene und Festivals wie das weltbekannte Exit-Festival in Novi Sad zeigen, dass Serbien weit mehr ist als ein Land mit einer schwierigen Vergangenheit. Es ist ein Ort der Kreativität, Lebensfreude und Vielfalt. Insgesamt ist Serbien heute ein Land im Übergang, geprägt von einer stolzen Geschichte und kulturellen Tiefe, gleichzeitig konfrontiert mit politischen Herausforderungen und wirtschaftlichen Ambivalenzen. Die Zukunft des Landes hängt maßgeblich davon ab, wie es gelingt, innere Stabilität zu sichern. den Konflikt um das Kosovo zu bewältigen und seinen Platz zwischen Ost und West klar zu definieren.